HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Klare Kante gegen Antisemitismus. Eintracht-Präsident Peter Fischer erhält die Buber-Rosenzweig-Medaille. Und Abrahams Streit mit Gott. Beim Wiesbadener Kirchentheater wird der Altarraum zur Bühne. Und das Sonntagsthema: Üben 7 Wochen ohne Stillstand. Dass ein Sportfunktionär eine hohe Auszeichnung bekommt, weil er sich gegen Antisemitismus und gegen Rassismus einsetzt, das kommt nicht alle Tage vor. Peter Fischer, der Präsident der Frankfurter Eintracht, hat jetzt diese Ehre. Er wird heute mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet, anlässlich der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in Osnabrück. Womit er sich diese Auszeichnung verdient hat, erzählt Igal Avidan.
Schlimme Zeiten.
Der russische Überfall auf die Ukraine belastet Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer sehr.
Ich bin Nachkriegsgeneration, Kriegsdienstverweigerer, dass ich das noch mal erleben muss, hätte ich mein Leben nicht gedacht.
Für den 65-jährigen Peter Fischer gibt es keine Trennung zwischen Sport und Politik. Vereine wie Eintracht Frankfurt seien nicht nur für Sport verantwortlich, sondern sie müssten auch Werte vertreten und sich gesellschaftlich engagieren, sagt er.
In unserer Satzung wird ganz eindeutig und ganz klar gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Homophobie ganz, ganz klipp und klar Stellung bezogen. Das sind die Werte, dafür stehen wir ein. Wir stehen auch für Offenheit ein und für Frieden.
So zog Peter Fischer in einem Interview klare Kante gegen die AfD. Seine Haltung erklärte er bei der Mitgliederversammlung der Eintracht Frankfurt 2018 folgendermaßen.
Ich habe in einem Interview gesagt, dass niemand bei Eintracht Frankfurt Mitglied sein kann, der dieser Partei, gemeint war die AfD, wählt. Wie soll es zusammengehen, dass auf der einen Seite ein Willenbekenntnis zu den Werten unserer Satzung abzugeben und gleichzeitig ein Wahlbekenntnis zu den von Spitzenfunktionären der AfD propagierten Gesinnungen abzugeben. Und ich antworte klar und eindeutig, es ist unvereinbar.
Anschließend stellte sich Fischer zum 5. Mal zur Wahl. Mehr als 98% der anwesenden Mitglieder stimmten für ihn. Mehr noch, aus Solidarität mit Fischer schlossen sich 17.000 neue Mitglieder der Eintracht Frankfurt an. Austritte in nennenswerter Zahl gab es nicht. Eines dieser neuen Mitglieder ist die Frankfurter Journalistin und Filmemacherin Esther Shapira. Als Kind jubelte sie im Frankfurter Waldstadion mit einem schwarz-weißen Schal für ihre Eintracht-Idole Grabowski, Hölzenbein und Nickel. Bei der Auszeichnung des Vereinspräsidenten Peter Fischer spricht sie die Laudatio auf ihn.
Peter Fischer ist jemand, der eindeutig vorne im Sturm steht. Er weiß immer, wo das Tor ist und er versucht, das Tor zu treffen. Da gehen viele Schüsse auch mal daneben, ganz sicherlich. Aber es ist ein kraftvoller Schuss und viele treffen auch das Tor. Die Richtung ist bei ihm immer klar, das zeichnet ihn, glaube ich, aus.
Peter Fischer kämpfe mit harten Bandagen, fügt Shapira hinzu. Ob aber wirklich alle AfD-Anhänger Nazis sind? Zitat Fischer.
Es gibt für die braune Brut keinen Platz. Solange ich da bin, wird es keine Nazis bei Eintracht Frankfurt geben.
Daraufhin stellte die hessische AfD Strafanzeige gegen Fischer wegen Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Das Verfahren wurde eingestellt. Matthias Thoma, Gründer und Direktor des Eintracht-Museums, veröffentlichte 2007 das Buch »Wir waren die Judebube – Eintracht Frankfurt in der NS-Zeit«. Darin erzählt er von jüdischen Sportlern und Mäzenen des Vereins und von der Nazi-Vergangenheit des früheren Eintrachtlers Rudolf Gramlich, der 1937 der SS beitrat und bei einem Totenkopfregiment in Krakau diente. In den Jahren 1955 bis 1970 war er Präsident der Eintracht. Eine Tatsache, die lange verdrängt worden sei, allerdings nicht auf Dauer, sagt Matthias Thoma.
Die Mitgliedschaft bei der SS, die wurde unmittelbar nach Kriegsende thematisiert in einer der ersten Ausgaben der Frankfurter Rundschau. Sie ist aber nach der Entnazifizierung dann in Vergessenheit geraten. Die Eintracht hat von Anfang an diese Forschungen unterstützt und ich habe von der Eintracht immer Zugang zu allen Unterlagen gekriegt, die es gab. Die Eintracht hat die Präsentation des Buches begleitet, sie hat das Museum begleitet und sie hat auch von Anfang an die Erinnerung mit den Stolpersteinen begleitet.
Die Erinnerung an ehemalige jüdischen Vereinsmitglieder fiel aber offensichtlich leichter als die Aberkennung der Ehrenpräsidentschaft Gramlichs, die erst 2020 folgte. Peter Fischer ist jemand, der Tacheles redet. Als Eintracht Frankfurt 2016 zum traditionellen Wintertrainingslager in Abu Dhabi aufbrechen wollte, verweigerten die Gastgeber dem neuen Abwehrspieler Taleb Tawata die Einreise. Der Grund: er ist israelischer Staatsbürger. Eintracht forderte daraufhin eine schriftliche Zusage, dass auch Tawata einreisen darf. Sonst würde die Mannschaft in Spanien trainieren. Peter Fischer:
das ist die Solidarität und das ist das Verständnis gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Und da musst du, egal wie und egal wo es ist, hast du keine Chance, in irgendeiner Form nachzugeben, sondern da musst du zu deinen Werten stehen. Und ich finde es im Endeffekt okay, dass sie sich gebeugt haben und haben unsere Argumente verstanden und haben ganz klar erkannt, dass solche Dinge einfach heute nicht mehr gehen.
Die Buber-Rosenzweig-Medaille erhält Peter Fischer übrigens zusammen mit dem Verband Maccabi Deutschland. Das ist passend, denn Fischers Sohn spielt Fußball bei Maccabi Frankfurt.
Klare Kante gegen Antisemitismus, Eintracht-Präsident Peter Fischer und sein Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki gehört zu den bekanntesten und umstrittensten Kirchenführern dieses Landes. Seine Aufarbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln hat dort zu einer tiefen Vertrauenskrise geführt. Er hatte ein Missbrauchsgutachten zurückgehalten und dann ein zweites in Auftrag gegeben. Das hat ihm bei den Betroffenen wenig Sympathien eingebracht. Eine vom Papst beauftragte Untersuchung ergab, dass Wölki zwar selbst keine juristisch relevanten Pflichtverletzungen vorzuwerfen seien, er aber, so wörtlich, schwere Fehler in der Kommunikation gemacht habe. Eine fünfmonatige Auszeit sollte ihn zur Besinnung führen und auch dem Erzbistum etwas Ruhe verschaffen. Das ist nicht wirklich gelungen, kann man sagen, denn als der Kardinal zurückkam, erwarteten ihn 300 Demonstrierende vor dem Dom. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatten, war, dass Wölki nicht nur zurückkommt, sondern zugleich dem Papst seinen Rücktritt anbietet. Rolf Piotrowski schildert die Lage am Aschermittwoch, wo in Köln bekanntlich alles vorbei ist, aber diesmal erstmal alles so weiterging wie bisher.
Kardinal Wölki ist seit Mittwochmittag wieder im Amt. Als unterschiedliche Gruppen vor dem Kölner Dom gegen seine Rückkehr und einige wenige für seine Rückkehr demonstrierten, teilte der Erzbischof mit, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Die Demonstranten reagierten sofort.
Wir haben gerade gehört, dass Kardinal Rainer Maria Wölki dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat.
Ursprünglich wollte Wölki im Dom das Aschekreuz austeilen, aber er kam nicht, um Konfrontationen zu vermeiden. Zwei Stunden später hatte er bei einem Empfang für die Künstler im Kölner Erzbistum seinen ersten öffentlichen Auftritt nach 5 Monaten Pause. In dieser Zeit habe er seine innere Freiheit wiedergefunden, erfahren wir von dem 65-Jährigen. Und er sagt uns, was er dem Papst zu seinem Rücktrittsgesuch gesagt habe.
Bitte, ich stelle auch meinen Dienst hier in Köln zur Verfügung. Ich lebe nicht an dem Dienst und der Papst ist jetzt vollkommen frei, da zu handeln und zu tun. Ich habe jetzt erst mal den Auftrag, wie das abgesprochen war, den Dienst hier zu beginnen und das werde ich jetzt auch so tun. Und wenn der Papst antwortet, dann antwortet er, ich weiß es nicht.
Tatsächlich hat der Papst angeordnet, dass Wölki zunächst seinen Dienst antreten soll. Wann er endgültig entscheidet, ist somit völlig unklar. In einem sehr persönlich geschriebenen Hirtenbrief an die Gläubigen des Erzbistums bedauert Kardinal Wölki die krisenhafte Situation im Erzbistum und sagt auch, dass die vielen Angriffe auch gegen seine Person körperlich und mental sehr erschöpfend gewesen seien. Heute wirkte er aber sehr tatkräftig und ruhig. Und er hegt offenbar keine Pläne, das Erzbistum in Kürze zu verlassen. Er glaubt, dass immer noch eine Versöhnung im Kölner Erzbistum möglich sei.
Zunächst einmal sind wir ja alle Christen. Und als Christen müssten wir eigentlich Experten für Versöhnung sein. Denn das ist ja eigentlich mit die Mitte und der Inhalt des Evangeliums. Und deshalb vertraue ich einfach darauf, dass wir gut aufeinander zugehen. Ich strecke meine Hand aus. Ich weiß, dass es auch andere gibt, die sich schwer mit mir tun und sich auch weiter schwer mit mir tun werden.
Aber auch mit denen möchte er ins Gespräch kommen. Die verbliebenen Mitglieder im zeitweise zerstrittenen Betroffenenbeirat des Kölner Erzbistums sind der Meinung, dass Wölki mehr für die Missbrauchsaufklärung getan habe, als es in anderen Bistümern der Fall sei. Die Entscheidung, wer Erzbischof in Köln ist, sei für ihre Arbeit aber nicht von Bedeutung, sagt Peter Bringmann-Henselder vom Betroffenenbeirat.
Wir haben die Arbeiten weitergeführt und auch weiter fortgesetzt, auch wo der Kardinal in seiner Auszeit war. Also unsere Arbeit hängt nicht davon ab, wer hier Kardinal ist oder nicht.
Neben den Gegnern und Wölki neutral eingestellten Gläubigen gibt es aber auch viele Anhänger des Kardinals, die seine kirchenkonservative Linie schätzen. Die Entscheidung des Papstes zum Rücktrittsgesuch ist deshalb auch eine kirchenpolitische Entscheidung.
Kardinal Wölki kehrt zurück und bietet seinen Rücktritt an. Der Erzbischof gibt sich nach einer Auszeit geläutert. Mitten hinein in die turbulenten kirchlichen und auch politischen Zeiten fällt von morgen an das Frühjahrstreffen der deutschen katholischen Bischöfe im fränkischen Wallfahrtsort 14 Heiligen. Massiver Druck durch Massenaustritte, die Ukraine-Krise und die Reformdebatten beim synodalen Weg sorgen für eine volle Tagesordnung bei dem Treffen. Julia Mumelter blickt voraus.
Schon vor dem Krieg in der Ukraine war die Agenda der 4 Tage anspruchsvoll. Angesichts des Krieges in Europa wurde sie noch einmal umgeschmissen. Die Bischöfe wollen ihre Stimme erheben, wie der Gastgeber Bambergs Erzbischof Ludwig Schick sagt.
Wir wollen einmal um Frieden beten und Frieden werben und auch deutlich machen, dass die Aggression gegen die Ukraine inakzeptabel ist und dass Russland die Soldaten und die Truppen zurückziehen muss.
Auch der Passauer Bischof Stefan Oster betont, dass man als Kirche helfen wolle und werde.
Ich denke, wir werden uns darüber verständigen, wie wir am besten aufnahmebereit sind für Menschen, die auf der Flucht sind. Natürlich auch in Kooperation mit den Kommunen jeweils. Aber dass wir den Menschen beistehen, dass wir ihnen zunächst mal die Grundversorgung sicherstellen und dass wir vielleicht auch weitere Hilfestellungen leisten können, die benötigt sind.
Ein weiterer Schwerpunkt in 14 Heiligen, die Reformdebatte Synodaler Weg. Die Franziskusschwester von 14 Heiligen, Franziska Dieterle, ist Mitglied der Synodalversammlung. Seit über 2 Jahren wird schon um Reformen gerungen. Die zentralen Themen sind die Sexualmoral, die Rolle der Frauen, priesterliches Leben und die Machtverteilung in der Kirche. Es sei wichtig, dass es nicht nur bei Worten bleibt und die Bischöfe jetzt Verantwortung übernehmen, so die Ordensfrau.
Ich glaube nicht, dass man jetzt um jeden Preis alles schnell irgendwie machen muss, aber die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, weil manches nicht nachvollziehbar wäre in meinen Augen, wenn man Dinge, die man jetzt ändern kann, nicht jetzt ändert.
Eines der Themen, das deutschlandweit umgesetzt werden soll, ist die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts. Das heißt, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bistums, die nicht nach der sogenannten Grundordnung leben und etwa eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen oder nach einer Scheidung erneut heiraten, ihren Arbeitsplatz nicht verlieren können. Darauf hat die Initiative Out in Church im Januar aufmerksam gemacht, an der sich Veronika Gräve beteiligt hat. Sie ist Religionswissenschaftlerin und queere Katholikin.
Haben da gemerkt, was für enormes Leid mit diesem kirchlichen Arbeitsrecht einhergeht. Also wir sprechen da von lesbischen Paaren, die kurz vor der Geburt ihres Kindes gekündigt wurden, weil sie es gewagt haben, zivil zu heiraten. Das bringt einfach enormes Leid für Menschen mit sich, wenn sie in ihrem Privatleben sich fragen müssen, ob sie ihr Arbeitsverhältnis aufs Spiel setzen, wenn sie eine Ehe eingehen, wenn sie sich als trans outen.
Am Mittwoch will die Initiative Out in Church eine Petition mit 110.000 Unterschriften zum Umgang mit queeren Beschäftigten an die Deutsche Bischofskonferenz übergeben. Weitere, sehr kontroverse Reformthemen sind die geforderte Priesterweihe der Frau und die Frage des Zölibats. Mancher Bischof verweist darauf, dass diese Dinge in der Weltkirche nicht umzusetzen seien.
Katholisches Bischofstreffen in turbulenten Zeiten. Die Frühjahrsvollversammlung berät von morgen an Reformthemen des synodalen Weges und anderes. Einen Theatergottesdienst, so nennt der Schauspieler Jürg Wiesbach sein Stück über Abraham. Es gab ja in den Kirchen schon immer Altarbilder oder Kirchenfenster, die den Menschen die Geschichten der Bibel vor Augen führen sollten. Warum also nicht auch einmal ein Theaterstück in einer Kirche aufführen mit der Bearbeitung einer biblischen Geschichte? Aber Jörg Wiesbach hat kein getreues Nachspiel der Abrahamsgeschichte auf die Bühne im Altarraum gebracht, sondern eine völlig neue Interpretation. Der Stoff, den er gewählt hat, ist schwer. Es geht ausgerechnet um eine der heikelsten Stellen der Bibel, Genesis Kapitel 22, jene Szene, wo Abraham seinen eigenen Sohn opfern soll.
Das Liebste geben, was man hat für den Glauben? Dem Sohn Isaak mit eigener Hand die Kehle durchschneiden, weil Gott es verlangt? Unvorstellbar grausig, fast widerlich. Aber so erzählt es die Bibel. Abraham hadert.
Du weißt es doch, wie ich mich dafür hasse und wie ich dich dafür, wie ich dich anflehte. Bitte.
Kurz vor knapp schickt Gott einen Engel, der die Bluttat verhindert.
Wenn du all das weißt, warum sagtest du dann, deinen einzigen, den du liebst. Warum? Hast du dich geirrt? Kannst du dich irren?
Jörg Wiesbach verlegt die Geschichte in eine andere Zeit. Abraham ist sehr, sehr alt, sein Sohn längst erwachsen. Auf das Thema ist er bei einem Workshop gekommen.
Ich durfte mir bei dem Workshop ein Thema selbst wählen. Und ich habe natürlich das gewählt, was mich am meisten provoziert hat. Diese Geschichte von dem Vater, der seinen Sohn, seinen eigenen Sohn opfern soll, die ist mir unter die Haut gegangen und das schien mir ein guter theatraler Stoff zu sein.
Kirchen würden Atmosphäre und Bühne auch immer gleich mitbringen, meint Wiesbach. Susanne Clausen von der Evangelischen Kirche in Wiesbaden zum Setting.
Wir sind in einem Raum mit diesem Abraham, der aussieht wie ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung. So sitzt er uns gegenüber im Rollstuhl. Schon dadurch baut sich eine große Nähe erstmal auf.
Abraham ist Jahrzehnte später immer noch aufgewühlt. Traditionell wird er für seine Gottesfurcht, seinen Gehorsam bewundert. In dem Theaterstück kommt er aber zu einer ganz anderen Sicht auf Gottes Forderung.
Gott, er wollte weder, dass ich Ismael und seine Mutter verbanne, noch dass ich dich opfere. Als er von mir forderte, das zu töten, was ich liebe, da wollte er, dass ich ihm widerspreche. Das war die Probe, auf die er mich stellte.
Autor und Schauspieler Jörg Wiesbach vom Konzerttheater Bern hat das Stück schon in der Schweiz gespielt. Danach habe es immer gute Gespräche und Diskussionen gegeben. Wie ist Abrahams Fastopfer heute zu bewerten? Wie gefährlich ist blinder Gehorsam? Die Erprobung Abrahams als modernes Kirchentheater ist insgesamt 7-mal in Wiesbadener Kirchen zu sehen.
Das Kirchentheater von Wiesbaden geht also weiter. Die nächste Aufführung ist am 26. März in der Matthäuskirchengemeinde und dann am 27. März in der Stephanusgemeinde in Mainz-Kostheim. Das Stück heißt, die Erprobung Abrahams dauert etwa eine Stunde. Danach gibt es dann eine Möglichkeit zum Gespräch. Der Eintritt dazu ist frei. Andrea Bonhagen hat uns das Stück schon mal vorgestellt. HR Info, Himmel und Erde. Am vergangenen Mittwoch war Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit. Und das heißt für viele 7 Wochen ohne. Bis Ostern wird Verzicht geübt. Süßes, Kaffee, Alkohol, Autofahren, was immer. Damit man das nicht allein machen muss, gibt es die evangelische Aktion 7 Wochen ohne. Die begleitet die Fastenzeit unter anderem mit einem beliebten Fastenkalender. Und es gibt da auch jedes Jahr ein Motto. Diesmal lautet es Üben 7 Wochen ohne. Ohne Stillstand. Ursula Ott ist die Kuratorin dieser Aktion. Ich habe sie gefragt, was sie sich eigentlich beim aktuellen Motto der Fastenaktion gedacht hat.
Ja, das Motto, das überlegen wir natürlich immer ein paar Monate im Voraus. Und wir waren mitten in Corona, als wir über das Motto dieses Jahr nachgedacht haben. Und da haben wir schon selber so das Gefühl gehabt, Mensch, wir verfallen alle in so eine Art Resignation. Naja. Also es ist ja gerade diese Woche von dem Kölner Rheingold Psychologeninstitut so ein Wort geprägt worden, Melancovid. Also viele verkriechen sich nach der langen Corona-Zeit. Und da haben wir gedacht, es ist ein gutes Motto zu sagen, Mensch, nimm dir eine Sache vor, die du einüben kannst. Und üben heißt ja auch du musst es nicht gleich perfekt können. Und ich finde ganz schön, dass Sie gerade gesagt haben, du bist nicht allein, du musst es auch nicht alleine schaffen. Vielleicht tust dich mit anderen zusammen, real oder auf Facebook, und sagst den anderen, das habe ich mir jetzt vorgenommen, die 7 Wochen, und das will ich üben, weil zusammen macht es auf jeden Fall mehr Spaß.
Also im Grunde so ein bisschen so ein Stück Aktion gegen die Depression. Ich kann was tun, ich kann an irgendeinem Punkt in meinem Leben wenigstens ein Stück weiterkommen. Aber was sind das so für Punkte? Was haben Sie für Übungsaufgaben so im Umfeld bei den Mitübenden beobachtet?
Also Umfeld machen wir einmal mit dem Umfrageinstitut Emnit Kanter und fragen tatsächlich 1000 Leute, was willst du denn jetzt die nächsten Wochen üben? Da ist an erster Stelle eine Fremdsprache. Das fällt einem halt auch schnell ein, wenn man an Üben denkt. Trotzdem, 47%, wenn die alle jetzt Russisch oder Türkisch lernen, wäre ja doll. Aber an Platz 2 und 3 kam schon geduldiger und konzentrierter zu sein. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin über die Corona-Zeit wahnsinnig ungeduldig geworden. Und ich glaube, man kann sich zumindest vornehmen, durchatmen und ja, geduldiger zu werden. Das hat mir eingeleuchtet. Was ich auch sehr eindrücklich fand, wir haben ja seit Aschermittwoch die Aktion auch auf Facebook, und da haben die Menschen natürlich sofort an das Thema Frieden gedacht. Also eine hat gleich gepostet, ein Spruch von John Lennon, der heißt, Frieden ist nicht etwas, was du dir wünschst, es ist etwas, das du machst und etwas, das du weitergibst. Also auch Frieden im Kleinen kann eingeübt werden.
Wie sähe das konkret aus jetzt? Also vielleicht buchstabieren wir es tatsächlich mal ein bisschen durch.
Vielleicht unterscheiden wir das Große und das Kleine Persönliche. Also im Großen müssen wir ja alle Angst haben vor einem Stillstand der Gespräche, der Bemühungen, diesen schrecklichen Krieg irgendwann wieder zu beenden. Also da wäre ein Stillstand ja wirklich ganz schrecklich. Und wir selber im Privaten müssen tatsächlich auf unsere Seele aufpassen, wenn ich das mal so groß sagen darf. Also dass wir nicht völlig verzweifeln, dass wir nicht resignieren. Also eine hat auf Facebook geschrieben, seid ihr Hellseher. Am ersten Tag der Fastenaktion war im Kalender der Bibelspruch Jesaja 2, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Selten war der Spruch so aktuell wie jetzt.
Allerdings. Üben, 7 Wochen ohne Stillstand. Ursula Ott ist Chefredakteurin der Zeitschrift Chrismon und von evangelisch.de und im Kuratorium der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne. Schönen Dank für den Überblick über Ihre Aktion und diese ganz konkreten Anregungen.
Vielen Dank und schönen Sonntag.
HR Info. Himmel und Erde.
Übung macht den Meister, heißt es, und das gilt auch für jegliche Verhaltensänderung. Wer seine Ernährung umstellt oder nachhaltiger oder ökologischer leben möchte, der muss neue Verhaltensweisen, ein neues Einkaufsverhalten zum Beispiel einüben und neue Wege gehen. Und bis sich das einschleift, das dauert. Und nur dann wird es ja auch dauerhaft. Rainer Janke berichtet.
Nachfüllbar, der Name des Unverpacktladens in Kassel ist Programm. Wer hierher zum Einkaufen kommt, der sollte Schüsseln, Dosen oder wiederverschließbare Boxen unbedingt mitbringen. Zum Beispiel, wenn er Kaffee kaufen will.
Dann fülle ich so viel ab, wie ich brauche. Zack. Und danach wird das nochmal an der Waage gewogen, damit wir auch wissen, wie viel drin ist. Und dann zahlst du wirklich nur das, was in deinem Glas drin ist.
Erzählt Franziska Werner. Seit 2 Jahren betreibt sie mit ihrer Freundin Samira Waldeck den Unverpacktladen. Mit einem reichhaltigen Angebot, aber eben alles ohne Plastik, Papier und Folien drumherum.
Wir haben wie ein gängiger Supermarkt Lebensmittel, aber auch Drogerieartikel, Reiniger und alles Mögliche, was man so halt für den täglichen Bedarf braucht. Genau, und die Leute kommen einfach her und können von Nudel bis zur Kaffeebohne, vom WC-Reiniger bis hin zur Zahnbürste, alles Mögliche bei uns kaufen.
Kaffee, Getreide oder die Nudeln im gläsernen Behälter, Reiniger zum Abfüllen aus großen Glasgefäßen, im Kühlfach Tofu in Papier gewickelt. Sie selber lebt seit 6 Jahren unverpackt, erzählt Franziska.
Das war so eine kleine Challenge mit meiner damaligen Kollegin, dass wir gesagt haben, hey, wir machen unser Leben leichter, indem wir einfach gewisse Dinge streichen, die wir eigentlich doch nicht wirklich brauchen.
Das Leben ohne Verpackungen ist für sie schon länger kein Verzicht mehr. Es ist liebgewonnener Alltag. Und sie hilft gerne Menschen, die sich auch mal im verpackungsfreien Leben probieren wollen.
Viele fragen von sich aus, kommen rein, sind erstmal ganz neugierig, zum Teil auch schüchtern, überfordert, also alles schon kennengelernt.
Lisa Handke kommt in den Unverpacktladen. Die junge Frau hat ihr Kaufverhalten vor einem Jahr umgestellt und es nicht bereut.
Wenn ich sehe, dass ich nach 5 Tagen einen vollen gelben Sack habe, das ist für mich eher so ein bisschen Frust. Also mir macht es Spaß, so einkaufen zu gehen, dass ich zu Hause mein volles Regal habe mit meinen Döschen und Gläsern und ich eben keinen Plastikmüll habe.
Am Kühlregal nebenan treffe ich Annabelle Wicke. In ihrem Einkaufsbeutel sind Mehl, Kaffee und Tofu und alles in eigens mitgebrachten Behältern.
Ich wollte jetzt eigentlich Schminke kaufen, unverpackten Tofu oder diesen Gyros, den ich eigentlich auch sehr gerne esse.
Klar sei es eine Umstellung gewesen, auf Verpackungen zu verzichten, sagt Lisa Handke. Aber nur wer sich aus seiner Komfortzone herausbewegt und Neues ausprobiert, der kommt auch voran. Und es eröffnet immerhin auch neue und spannende Perspektiven.
Sich einfach darauf einlassen und es nicht als Verzicht sehen, sondern das eröffnet einem echt ganz viele Möglichkeiten, seiner Umwelt wirklich was Gutes zu tun. Ja, und nicht denken, gesund leben ist kompliziert. Es macht Spaß und es ist einfach.
Unverpackt und plastikfrei und noch vieles mehr, wie wir ein nachhaltiges Leben einüben. Das war ein Beitrag von Rainer Janke. Und das war HR Info Himmel und Erde am ersten Fastensonntag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.